Josua Kapitel 10 und Vers 16. Aber jene fünf Könige waren geflohen und hatten sich in der Höhle von Makeda versteckt. Da wurde dem Josua gemeldet, die fünf Könige sind gefunden worden, verborgen in der Höhle von Makeda. Josua sprach, so wälzt große Steine vor den Eingang der Höhle und stellt Männer davor, um sie zu bewachen. Ihr aber steht nicht still, jagt euren Feinden nach und schlagt ihre Nachhut. Lasst sie nicht in die Städte kommen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hand gegeben. Als nun Josua und die Söhne Israels sie vollständig geschlagen hatten in einer sehr großen Schlacht, bis sie aufgerieben waren und das von ihnen übrig blieb, in die festen Städte entkommen war, da zog das ganze Volk mit Frieden wieder zu Josua zurück, in das Lager nach Makeda. Niemand regte seine Zunge gegen die Söhne Israels. Josua aber sprach, öffnet den Eingang der Höhle und bringt jene fünf Könige aus der Höhle heraus zu mir. Und sie machten es so und brachten jene fünf Könige aus der Höhle heraus zu ihm, den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachis und den König von Eglon. Als sie aber diese Könige zu Josua herausgeführt hatten, rief Josua alle Männer Israels zu sich und sprach zu den Obersten des Kriegsvolkes, die mit ihm gezogen waren. Kommt herzu und setzt euren Fuß auf den Nacken dieser Könige. Und sie kamen herzu und setzten ihnen den Fuß auf den Nacken. Da sprach Josua zu ihnen, fürchtet euch nicht und verzagt nicht, seid stark und mutig, denn so wird der Herr an allen euren Feinden handeln, gegen die ihr kämpft. Und danach schlug sie Josua und tötete sie und hängte sie an fünf Holzstämme. Und sie hingen an den Holzstämmen bis zum Abend. Als aber die Sonne unterging, gebot Josua, dass man sie von den Holzstämmen abnehme und sie in die Höhle werfe, in der sie sich verborgen hatten. Und sie legten große Steine vor den Eingang der Höhle, die sind noch dort bis zu diesem Tag. An diesem Tag nahm Josua auch Makeda ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes samt seinem König und vollstreckte an ihnen und an allen Seelen, die darin waren, den Bann. Und er ließ keinen übrig bleiben, der entkommen wäre. Und er machte es mit dem König von Makeda ebenso, wie er es mit dem König von Jericho gemacht hatte. Wir stoppen jetzt dort. Wir finden hier wieder eine Stelle, die eigentlich ziemlich grausam ist. Kann man nichts dagegen sagen. Das ist grausam. Es gibt keine Ausrede dafür. Es ist keine Verschönerung an dieser Stelle. Man sieht hier das Gericht Gottes vollstreckt und durchgeführt. Wie wir schon in vielen Predigten davor gesehen haben, wir befinden uns in Josua in einer Situation, dass eine Ausnahmesituation ist. Gott richtet Kanaan, so wie Gott die ganze Welt gerichtet hat zur Zeit der Sintflut. Kanaan hatte hunderte Jahre lang Zeit gehabt, um umzukehren, um Buße zu tun, um Gott zu folgen. Sie haben das abgelehnt und heute sehen wir wieder ein Beispiel dafür, dass Gottes Gericht etwas Reales ist. Wir in unserer modernen Welt wollen nicht eine solche Strafe wahrnehmen. Das ist tatsächlich eine starke und wirklich endgültige Strafe, wie diese Hinrichtungen damals waren, geben kann. Aber die Bibel sagt uns, dass ein gerechter Gott manchmal auch genau diese Strafe verlangt. Wir wollen jetzt die zeitlose Prinzipien aus der Stelle holen. Was können wir aus dieser Stelle merken? Ich möchte mit einem Beispiel beginnen heute. Als ich Kind hier in Österreich war, sechs, sieben, acht Jahre alt, haben wir als Familie ein Schwimmbad in Klosterneuburg, das ist so ein Wellnessbad, ab und zu besucht, das heißt Happy Land. Kennt vielleicht ihr auch Happy Land? Das ist schon sehr alt, also wirklich alt, aber das war wirklich schön, weil es ein Wellenbad war und Wellen machen natürlich viel Spaß und auch die, da gab es so einen Bereich, wo ich nicht wirklich als junger, schlechter Schwimmer reingehen wollte, aber ich bin einmal da hineingegangen, das war so ein rundes so Teil von diesem Schwimmbad und aus der Wand heraus kamen diese starke Wasserdüsen, oder? Und natürlich, da waren die Erwachsenen meistens und sie haben sich dort hingelegt und schön Rückenmassage bekommen von dieser Wasserdüsen. Ist angenehm. Nur, ich bin da hineingeschwommen und ich war nicht, damals war ich kein guter Schwimmer. Für einen Erwachsenen ist so ein Strom, Wasserstrom überhaupt kein Thema. Aber für mich, ich hatte wahrscheinlich 3 Kilo damals. Keine Ahnung. Ich war so schlank, wie du kannst es nicht vorstellen. Heute bin ich immer noch etwas schlank, aber nicht so schlank wie damals. Also jahrelang konnte ich kein Gewicht zunehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam in diesen runden Bereich, von alle Richtungen kamen diese Wasserströme auf mich zu. Und ich habe da gekämpft. Ich habe gedacht, ich sterbe jetzt in meinem jungen Alter in Happy Land. Also das ist nicht gerade happy. Ich bin mit Mühe und nur mit Mühe habe ich es geschafft, aus diesem Bereich herauszukommen. Mein Vater, meine Eltern waren meistens immer gleich da. Ich weiß nicht, warum sie das nicht gesehen haben, aber irgendwie war ich da alleine in diesen schwierigen Situation. Ich musste gegen den Strom schwimmen. Und dabei war ich auch kein guter Schwimmer. Warum erwähne ich das? Das ist immer der Fall. Es ist, wenn es um geistliche Dinge geht. Wir haben heute eine Stelle, die uns 2 unterschiedliche Lebenswege darstellt. Der Weg, den die 5 Könige oder die Einwohner von Kanaan eingenommen haben, den Weg, den sie gegangen sind, und den Weg der Kinder Israels, den Weg der Menschen, die bereit sind und auch im Glauben den Befehlen oder das Wort Gottes gefolgt haben. Wie wir auf diesem Bild hier auch sehen, der Herr Jesus selbst hat uns gesagt, dass dieser Weg breit und schmal ist. Das schauen wir uns kurz später ein paar Mal an. Aber wenn wir uns für den Herrn entscheiden, wird es nicht ein einfacher Weg sein. Es wird ein Weg sein, das oft gegen den Strom ist. Oder, wie Jesus sagte, den schmalen Weg ist. Wir müssen uns eigentlich damit abfinden. Das ist normal. Aber dieser breite Weg führt ins Verderben. Das ist zwar leichter in diesem Leben. Wir sind dann auf einmal, nicht auf einmal, wir bleiben sozusagen bei der Mehrheit. Aber da, wo es hinführt, ist nicht gut. Ist nicht, was der Herr möchte. Warum brauchen wir solche Stellen, wie wir heute haben, solche zeitlose Prinzipien? Naja, weil wir ständig unseren eigenen Weg gehen, statt Gottes Weg. Jesaja 53, Vers 6 definiert es so. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Hier im Alten Testament, in Jesaja, wird klar und deutlich schon damals vorhergesagt, was Jesus tun wird. Was ist das Problem und was ist die Lösung? Das Problem, wir wollen und wir tun das, wir gehen unseren eigenen Weg vor Gott. Gott, du hast uns den Weg gegeben, aber ich gehe nicht deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Aber was hat Gott getan, damit wir aus dieser Situation herauskommen können? Der Gott ist selbst Mensch geworden. Jesus, der zweite Person Gottes, ist Mensch geworden, hat sich mit uns identifiziert, damit wir durch ihn aus diesem Verlorenheit herauskommen können. Unser Schuld, dass wir unseren eigenen Weg gehen, dass wir Gott nicht ehren, dass wir Gott nicht folgen, dass wir ihn nicht verherrlichen. Diese Schuld wurde auf Jesus geworfen, damit wir in Christus, in Jesus gerecht werden können, errettet werden können. Aber diese zwei Wege gibt es. Entweder geht man den eigenen Weg oder man geht den Weg Gottes. Es gibt nicht drei Wege. Es gibt nicht vier Wege. Das, was der Herr von uns möchte, ist ganz einfach Glaubensgehorsam. Und wir merken auf dieser Stelle, sobald wir da hineinkommen noch einmal, dass es nicht einfach eine, ich glaube und jetzt bin ich passiv und warte, bis Gott alles in meinem Leben ändert. Das ist so ähnlich wie eine mystische Denkweise. Ich sitze da und meditiere und warte, bis Gott mich so mit irgendeinem Stromschlag aufwacht und auf einmal bin ich anders. Nein, Glaubensgehorsam, dass wir im Glauben das Wort Gottes hören und annehmen und dann in unserem Leben aus Liebe und Dankbarkeit umsetzen. Nicht, weil wir dadurch unser Heil verdienen wollen, das können wir gar nicht, sondern weil wir in Christus schon errettet sind und aus Liebe und Dankbarkeit den Herrn Jesus folgen möchten. Glaubensgehorsam führt zur Fülle des Lebens in Christus. Glaubensgehorsam. Und hier sind wir zu diesem Punkt, wo ich Grace heute in der Früh gesagt habe, manchmal denke ich, predige ich die gleiche Predigt jede Woche. Aber eigentlich ist das ständig im Wort, oder? Immer wieder. Immer wieder. Was, wozu ruft der Herr uns auf? Glaube mein Wort und folge mein Wort. Du kannst dich darauf verlassen. Und du und ich, womit kämpfen wir jedes Mal? Wir kämpfen damit, dass wir unseren eigenen Weg gehen. Und Gott ruft uns dazu auf und sagt, schau, ich weiß schon, was besser ist. Ich habe alles geschaffen. Ich bin der Schöpfer. Ich möchte euch leiten und lenken. Der Herr Jesus hat uns gewarnt. Und jetzt sind wir zu der Stelle gekommen. Ich weiß, das ist der Klein da oben, aber ihr könnt das auch nachschlagen in Matthäus 7, Vers 13 und 14. Jesus Christus sagte uns, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Wenn es darum geht, bei der Mehrheit dabei zu sein, Jesus sagt, in geistlichen Sachen ist das nicht gut. Müssen wir alle aufpassen. Nur weil die Mehrheit der Menschheit irgendwas sagen, ist schon gar keine Bestätigung dafür, dass das die Wahrheit ist vor Gott. Jesus sagt genau das Gegenteil. In diesem Fall, der Weg ist breit und eben auch es führt aber ins Verderben und diese Pforte ist weit und der Weg ist breit. Wenn man es hier an diesem Bild anschaut, da merkt man auch, ganz glatt, ganz breit, so kann man sich das vorstellen. Bergab, oh, ich muss mich nicht mal anstrengen, ich kann einfach mitgehen. Angenehm. Nur das da schaut nicht gerade angenehm aus, diese, wo das hinführt. Aber das sieht man nicht, wenn man hier vorne ist. Erst wenn man da näher, vielleicht sieht man mehr und mehr Leute, die da, ihr Leben geht kaputt und Dinge funktionieren nicht. Der Herr ruft uns aber im Vers 14 zu was anderes auf. Er sagt, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Die Pforte ist eng, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Das ist eine traurige Realität. Aber hier sehen wir eine Stelle, wo der Herr Jesus selbst uns dazu aufruft, diesen schmalen Weg zu finden. Das heißt, du bist nicht ausgeschlossen aus diesem Weg, sondern vielmehr Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist, der, wie in Jesaja 53 stand, unser Schuld getragen hat. Er selbst ruft alle Menschen dazu auf, such diesen Weg. Geh nicht auf den breiten Weg zur Verderben hin, sondern dorthin zum Leben. Nimm den Weg, das zum Leben führt. Geht hin. Heute in dieser Stelle, obwohl das im Alten Testament ist, obwohl das in der Zeit von Josua ist, finden wir zwei Wege, zwei Auswirkungen, zwei Endziele. Wir sehen, dass diese Sache sich bis heute nicht verändert hat. Das Evangelium damals war auch, wurde man errettet, indem man geglaubt hat, an dem Gott Israels geglaubt hat. Rahab hat geglaubt, auch die Gibeoniter in ihrer Art und Weise haben geglaubt. Sie haben im Glauben sich den Herrn unterordnet, statt gegen ihn zu kämpfen. Aber viele in Kanaan, eigentlich die überwiegende Mehrheit der Menschen, und wir dürfen nicht vergessen, Israel war circa 2 Millionen Menschen groß. Das klingt für uns groß, ist ungefähr so groß wie Wien, aber das im Vergleich zu den gesamten Einwohnern von Kanaan. Natürlich wissen wir heute nicht, wie viele Einwohner Kanaan hatte damals, aber später in Josua werden die Listen aller Könige aufgelistet, die Josua besiegt hat. Das sind eine Menge Städte und Völker. Die waren viel mehr, und später in Kapitel 11 auch kommt wieder ein verbundene Könige, Könige, die mit sich miteinander verbunden haben, auf, also gegen Josua, und es steht, das waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Wirklich extrem viel. So die Mehrheit der Einwohner von Kanaan wollten mit Gott nichts zu tun haben. Wir merken das mit dieser fünf Könige. Was haben sie getan? Naja, die fünf Könige haben den breiten Weg genommen. Was haben sie gedacht? Wir können uns verbinden miteinander und zusammen sind wir stark. Das Problem bis jetzt, haben sie sich sicherlich gedacht, ist, einzelne Städte haben versucht, gegen Israel zu kämpfen. Natürlich sind die dann zu schwach und wir verbinden uns, wir machen jetzt einen Bund miteinander, wir kämpfen gemeinsam miteinander und wir werden das dann schaffen. Wie wir letzte Woche gesehen haben, wenn man 30 Könige hat, die man sich gegeneinander, also miteinander verbinden, kann man nicht gegen Gott kämpfen. Kannst du gegen riesige Hagelsteine kämpfen? Also wenn Gott einfach ein ganzes Armee mit Hagelsteine zerstört, was wirst du jetzt tun dagegen? Da gibt's keine Verteidigung gegen riesige Hagelsteinbrocken. Das ist ja vernichtend. Gegen Gott kann man nicht kämpfen. Damals haben wir auch gesehen, dass in Vers 11 mehr Leute sind durch die Hagelsteine gestorben, mehr der Feinde Gottes, als die durch den Schwert gestorben. Die durch den Schwert gestorben sind. So am Anfang, die Könige meinten, wir können gemeinsam stärker sein als das Volk Gottes. Wir können Gottes Wahrheit ablehnen. Wir müssen uns nicht mit Israel verbinden. Wir können in eigener Kraft dagegen handeln und wir werden siegen. Nur, es steht in Sprüche 16, Vers 25. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Das hat gut ausgeschaut. Vernünftig. Zahlenmäßig. Ja, hat gepasst. Vielleicht waren ein paar Mathematiker dabei und gesagt, wir sind stark überlegen, wir können das ohne weiteres machen. Aber trotzdem, dieser breite Weg war ein schlechter Weg. Wir dürfen nicht vergessen, der König von Jerusalem, wie wir letzte Woche gesehen haben, sein Vorfahren, Melchisedek, war gläubig. Sie hatten die Wahrheit. Es gab auch, als Israel eigentlich hineingekommen ist, es gab damals im Land diesen Propheten Bileam. Er war ein Prophet des echten Gottes. Er hat auch die Wahrheit prophezeiert, obwohl sie wollten, dass Bileam Israel nicht segnet, sondern verflucht. Konnte er nicht Israel fluchen. Er musste eigentlich Israel segnen. Sie wussten, dass Gott hinter Israel stand. Und natürlich noch dazu, diese Könige wussten, was passiert ist in Jericho, auch beim Jordan, auch in Ägypten. Sie wussten, hier ist die wahre Kraft Gottes am Werken. Trotzdem, sie wollen sich miteinander verbinden, versuchen, gegen Gott zu kämpfen. Die glauben, der breite Weg ist der bessere Weg. Aber es führt hin zum Tod. Psalm 2, 1 und 2 sagt Folgendes. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der spottet über sie. Eine starke Warnung. Diese fünf Könige konnten nichts gegen Gott tun. Der breite Weg bringt eine falsche Sicherheit. Was ist passiert mit diesen fünf Königen? Wie ihr wisst, wir haben gelesen, sie haben eigentlich den Schlacht verloren. Und jetzt suchten sie trotzdem Sicherheit. Und Vers 16 sagt, aber jene fünf Könige waren geflohen und hatten sich in der Höhle von Makkeda versteckt. Als ich mich da mit auseinandergesetzt habe, ist es mir aufgefallen, wie diese Höhle ein Vergleich sein kann für alle nicht göttliche Dinge, die wir glauben, uns helfen. Göttliche Denkweisen, nicht göttliche Denkweisen, gottlosen Handlungen. Menschen, die das Wort Gottes ablehnen, sie leben nicht ohne Gedanken. Sie haben eine gewisse Lebensphilosophie. Sie haben einen gewissen Ort, wo sie in ihrem Gedanken, in ihrem Herzen hingehen und meinen, dort bin ich sicher. Das ist die Sicherheit, die ich brauche. Dort kann ich mich verstecken. Vielleicht sind das Dinge wie eine gefälschte Glaubensrichtung. Wenn ich jetzt das sage, es gibt so viele Religionen dieser Welt, aber es gibt nur eine Wahrheit. Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Aber so viele andere Religionsrichtungen, Glaubensrichtungen behaupten, die Wahrheit zu sein. Und man kann aufrichtig daran glauben und man denkt, ich bin sicher, weil ich gehöre zu dieser Glaubensrichtung. Und da sind so viele dabei. Es ist riesig. Vielleicht ist sogar die größte Glaubensrichtung der Welt. Wie können so viele Leute nicht recht haben? Die Frage ist nicht, wie viele Menschen sind dabei? Die Frage ist, was wird hier über Jesus Christus gelehrt? Es dreht sich nicht um die Glaubensgemeinschaft, es dreht sich um den Inhalt der Lehre, die Wahrheit. Wird Jesus hier klar und deutlich verkündigt? Nur er ist der Weg. Man kann eine falsche Sicherheit haben, wenn man in einer falschen Glaubensrichtung ist, weil man denkt, ich gehöre dazu, sie werden für mich alles schon erledigen. Ich muss nur mehr darüber nachdenken. Ich bin besser als mein Nachbar und so weiter. Andere Leute sind überhaupt nicht religiös und sie finden ihre Sicherheit in andere Dinge. Sie suchen Sicherheit in Geld, in Einkommensniveau, vielleicht in Karriere, dass sie weiter und weiter aufsteigen. Beziehungen. Ich habe eine tolle Beziehung oder will eine tolle Beziehung. Familie oder Tradition. Wir waren immer so. Meine Familie, unsere Vorfahren, die Vorfahren davor, die Vorfahren davor, davor, davor. Wir waren alle in dieser Überzeugung und so, wir sind sicher. Wie können wir alle falsch liegen? Vielleicht sucht man einfach Sicherheit, indem man aussteigt und sagt, ich werde jetzt über gar nichts nachdenken. Ich werde nur mich jetzt unterhalten lassen. Ich werde irgendeinen nächsten Reiz suchen. Ich steige einfach aus und ich werde mich einfach damit nicht auseinandersetzen. Diese Sicherheit ist aber eine Täuschung. Es ist eine totale Täuschung. Sie sind in diese Höhle hineingegangen und sie dachten, hier sind wir sicher. Sie waren nicht sicher. Es gibt nur einen Ort, es gibt nur einen Weg zur Sicherheit. Psalm 4, Vers 9 sagt, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Man kann sich vor Gott nicht verstecken. Was der Herr möchte, ist, dass wir ihn annehmen und seine Sicherheit bekommen können. Sowohl eine Sicherheit, dass unser Leben hier auf Erden nicht verschwendet wird, als auch die Sicherheit, dass wir wissen, eines Tages sind wir beim Herrn in der Ewigkeit. Dieser breite Weg, den Weg, den die Könige eingeschlagen haben, wo sie sagten, wir verstecken uns, wir werden dieser Gefahr entkommen, führte eigentlich in eine Sackgasse hinein. Es war eine Sackgasse. Man könnte sagen, von einem Zufluchtsort ist es zu einem Gefängnis geworden. Weil dieser Weg wurde auch von eben die Kinder Israels entdeckt, dieser Höhle, Makeda. Und Josua hat sich da jetzt nicht ablenken lassen. Er hat nicht gesagt, okay, Leute, wir haben die Könige gefunden, stopp. Nein, er sagte, okay, schau, dass die nicht entkommen können. Provisorisch schließe das ab, stellt eine Wache davor. Und jetzt, Vers 19 sagt, steht nicht still. Jagt euren Feinden nach. Schlagt ihr Nachhut. Lasst sie nicht in ihre Städte kommen. Lasst euch nicht ablenken. Die Könige haben wir gefunden. Die Führer, die Leiter haben sich versteckt und jetzt sind sie eingeschlossen. Jetzt sitzen sie in einer Sackgasse, im Gefängnis sozusagen. Leider sehen wir auch hier eine Realität, ein zeitloses Prinzip, dass man manchmal auch darüber nachdenkt und erkennt, den Weg, den ich gehe, ist falsch. Aber aus irgendwelchen Gründen fühlt man sich da eingeschlossen. Denkt man sich, ich kann nicht raus. Und sehr oft auch die Wirkungen, die Wirkung außerhalb von uns, die externe Wirkung auf uns, machen das für uns wie ein Gefängnis. Es gibt manche Glaubensrichtungen zum Beispiel, wenn du sagst, nein, da wird nichts über Jesus gesagt. Das ist alles wie alle falsche Religion, eine Werksgerechtigkeit. Ich muss gut sein, dann nimmt Gott mich an. Obwohl das natürlich völlig falsch ist. Niemand ist so gut wie Gott und er ist der Maßstab, nicht der Nachbar, der immer, die meisten machen, der Nachbar ist immer so schlimm, aber ich bin gut. Ob der Nachbar wirklich so viel schlechter ist als wir, ist fraglich. Unser Maßstab, wozu der Herr uns dann, woran er uns messen wird, ist nicht der Nachbar oder die Nachbarin oder die anderen schlechten Menschen. Es ist seine eigene Heiligkeit, seine Vollkommenheit. Es gibt niemanden, der gut ist. Diese Situation finden wir uns, wo wir denken, ich kann jetzt nicht hier raus, weil wenn ich doch die Wahrheit annehme, was für Auswirkungen würde das heißen? Dann würde das bedeuten, dass ich Menschen, die ich liebe, dann eben sagen müsste, dass sie auf dem falschen Weg sind. Oder da müsste ich auch gegen den Strom schwimmen, in der Arbeit oder in meiner Beziehung, in meinem Bekanntenkreis oder in der Gesellschaft. Da dürfte ich das und das nicht mehr. Klare Sünden, Dinge, die man weiß, eigentlich vor Gott ungerecht sind, aber man hängt dran, man ist irgendwie auch ein bisschen gebunden dazu, weil man immer noch dieser Gedanke denkt, der breite Weg ist ein schöner Weg. Das ist ein schöner, toller Weg. Es ist so angenehm. Es ist so lustig. Selbst die Bibel sagt, dass Sünde eine gewisse Zeit, einen Reiz hat. Aber danach kommt der Tod. Es war eine Sackgasse. Die Könige sitzen drin. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Sackgasse hineinkommen und dort bleiben. Vor allem, wir reden jetzt hier von Menschen, die noch nicht Jesus kennen. Dass wenn wir die Wahrheit hören, dass wir das im Glauben annehmen. Und wenn wir Jesus schon kennen, pass auf, dass wir uns nicht eben von falschen Lehren, von Irrlehren, von Dingen, die nicht wahrheitsgemäß sind, verführen lassen. Kolosser 2, Vers 8 sagt uns Folgendes. Hab Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Betrachte, überleg dir dein Leben. Bist du in irgendetwas gefangen? Bist du in irgendeine Lebensgewohnheit? Bist du in irgendeiner Sünde? Gibt es irgendwas, das dich zurückhält? Zurück davon hält, Jesus Christus wirklich im vollen Glauben anzunehmen und zu sagen, Herr, ich gebe mich dir hin. Ich möchte dein Jünger sein. Erkenne, dass dieser breite Weg dein Leben zerstört. Es führt hin eigentlich zum Tod. Der breite Weg bringt den Tod. Die Könige sind dann herausgeholt worden später. Diese Könige, die dachten, sie wären so stark gewesen, sind jetzt Kriegsgefangenen. Und sie werden jetzt auch das gerechte Urteil von Gott bekommen und auch die Vollstreckung dieses Urteils. Sie hätten in diesem Moment natürlich immer noch die Möglichkeit, den Glauben anzunehmen. Die Auswirkungen der Sünde würden bleiben. Wir haben hier für uns heute eine sehr brutalen Darstellung. Weil jetzt kommen diese fünf Könige raus und wie es da steht in Vers 24 eigentlich, die Obersten des Kriegsvolkes sollten kommen und ihr Fuß auf den Nacken dieser fünf Könige geben. Natürlich heute ist das etwas, das wir nicht machen würden, und manche sagen dann, schau, wie grausam dieser Gott im Alten Testament war und das ist so schlimm. Das war eine damalige Sache, das sehr, sehr oft vorgekommen ist. Es zeigt eigentlich, dass die eine Gruppe den anderen unterworfen hat. Dass die andere völlig und total besiegt wurde. Wir sehen eigentlich auch, dass dieses bildliche Darstellung oder dieses Prinzip auch mit unserem Herrn Jesus zu tun hat. Zu Pfingsten hat der Petrus eine Stelle aus dem Psalmen zitiert. Ich möchte aber zitieren, was der Petrus hier gelesen oder gesagt hat damals, als er Jesus verkündigt hatte. Er spricht mit den Juden, er verkündigt Jesus, dass Jesus eben gestorben ist am Kreuz. Und dann steht Vers 32 in Apostelgeschichte 2. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Jesus ist gestorben, die Juden und die Römer haben ihn umgebracht, haben ihn gekreuzigt. Aber dieser Jesus lebt wieder. Er ist auferweckt worden. 33. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhört worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Wie ihr wisst, zu Pfingsten ist der Geist Gottes gegeben worden. Alle, die seit Pfingsten her an Jesus glauben, sie werden neu geboren durch seinen Geist. Der Geist Gottes wohnt dann im Herzen des Gläubigen. Das ist nicht jetzt unbedingt etwas, das mit irgendwelchen Zeichen heute verbunden ist. Das ist eine Realität. Ein Christ ist nicht einfach irgendjemand, der sagt, ich glaube an Jesus. Jakobusbrief sagt auch, dass die Dämonen glauben an Jesus. Die wissen, dass es ihn gibt. Aber die sind verdammt. Ein Christ ist jemand, der sich den Herrn Jesus im Glauben unterordnet hat, unterworfen hat, der den Heiligen Geist bekommen hat durch die neue Geburt. Römer 8 lehrt das ganz klar. Wer den Geist Gottes nicht hat, gehört den Herrn Jesus Christus nicht. So, diese Wahrheiten sind vorhanden. Der Geist Gottes ist gekommen. Wer an ihn glaubt, wird neu geboren. Der Geist Gottes zieht in seinem Herzen ein, sozusagen. Aber jetzt Vers 34. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. So, David da in diesem Psalm spricht von das, was mit Jesus passieren wird. Und jetzt setzt sich Jesus zu Rechten des Vaters. Aber dann steht bis Vers 35, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemmel für deine Füße. Die Realität ist, auch wenn Menschen Jesus heute ablehnen, der Tag kommt, wo wie in Philipper 2 steht, alle Zungen bekennen werden, wer Jesus Christus ist. Es gibt da keinen Ausweg. Es gibt da keinen Weg daran vorbei. Warum? Johannes 14,6 sagt uns warum. Die Stelle, die wir so oft zitieren, weil es so tröstend und so ermutigend, aber auch so absolut ist. Jesus Christus selbst sagte, ich bin nicht dieser Glaubensrichtung ist oder diese Lehre ist oder dieser Kirche oder dieser Gemeinde ist, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg, nicht der breite Weg, er ist der schmale Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einer, der deinen Sündenschuld getragen hat, deine Strafe bezahlt hat. Und er heißt Jesus von Nazareth. Jesus der Christus. Und er liebt dich. Und er will dich retten. Nimm seine Gnade an und pass auf, wie wir gelesen haben, dass niemand dich beraubt durch Philosophie oder leeren Betrug. Nicht als Christ und auch nicht jemand, der noch nicht Christ geworden ist. Kolosser 2, 8 bis 10 haben wir schon gelesen, aber wir sehen hier, es ist möglich, dass irgendjemand dich durch irgendeine andere Lehre sagt, hier findest du Sicherheit, komm in diese Sackgasse hinein, da ist alles okay, schau, wie viele Leute dahin gehen. Es gibt nur einen Weg. Und der heißt Jesus. Nimm den Herrn Jesus Christus an. Er ist alles. Das bringt uns zu einer Wiederholung. Der breite Weg schaut täuschend gut aus. So viele Menschen. Aber er führt zum Tod. Mitschwimmen mit dem Strom geht die falsche Richtung. Lehne diesen Weg ab. Das ist, was das Wort sagt. Lehne den Weg ab. Das Ganze, was hier in Josua passiert, zeigt die Herrlichkeit Gottes. Es ist eine Botschaft an das Volk damals. Gott ist echt. Wir lesen noch einmal, was Jesus Christus sagte. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Warum finden nur wenige Leute diesen Weg? Naja, sie schauen die zwei Wege an und wie einer junge Mann mir das vor mehr als 10 Jahren eindeutig auch gesagt hat, als ich eigentlich monatelang mit ihm reden konnte und mit ihm über das Evangelium sprechen konnte, er schaute mich direkt an. Und sagte Stan, ich will nicht für die Ewigkeit leben. Ich will für heute und jetzt leben. Er hat es wirklich auf den Punkt gebracht, oder? Aber was war das dann gerade? Das war eine persönliche Entscheidung. Ich gehe, welchen Weg? Ich gehe meinen Weg. Ich will meinen Weg gehen. Mein Weg ist gerade, denke ich. Mein Weg führt hin zu das, was ich will. Jesus sagt, nein, stopp, pass auf. Die Schafe denken, sie gehen den besten Weg. Sie laufen von Hirten weg. Sie irren sich herum. Aber der gute Hirte führt sie wieder zurück. Sag, geh nicht deinen Weg. Weißt du, ich weiß, wo man eine grüne Au finden kann, wo du gut essen kannst. Folge mir nach. Ich bin der gute Hirte. Naja, das ist vielleicht ein starker Weg, ein schwerer Weg dorthin, aber wenn du dort angekommen bist, verstehe, das lohnt sich total. Ich meine, überlegst dir, Abgrund oder Herrlichkeit, was ist so, Abgrund oder Herrlichkeit, was ist eigentlich der Unterschied? Da gibt es einen großen Unterschied. Unser nächster Punkt ist, Punkt 2, der schmale Weg verlangt Glaube und Gehorsam. Aber er führt zum Leben. Bitte nimm diesen Weg an. Nimm diesen Weg. Wirklich. Und jetzt, für uns als Menschen, und nicht nur uns, preis dem Herrn, es gibt viele Menschen, die auf diesem Weg sind. Und nur weil jemand hier sitzt, heißt nicht, dass er oder sie auf diesem Weg ist. Das muss jeder selbst wissen. Nur weil man zu dieser Gemeinde kommt, das macht dich und mich auch nicht zum Christen, zum Nachfolger Jesu. Das ist diese persönliche Herzenseinstellung. Kenne ich Jesus persönlich? Man kann in einer christlichen Familie aufwachsen, man kann das ganze Theorie im Kopf haben, aber das geht nicht von hier bis hier. Und das rettet nicht. Nur Jesus rettet, indem wir ihn persönlich im Glauben annehmen. Der schmale Weg verlangt Glaube und Gehorsam. Aber er führt zum Leben. Was ist dieser schmale Weg? Wir haben nur zwei Punkte in diesem Bereich. Denk daran, als erstes, die Israeliter hatten Angst. Damals, als sie von Gilgal ausziehen müssten und nach Gibeon gehen mussten, um dort die Menschen zu verteidigen, sie hatten Angst. Und Gott ist dann auch im Vers 8 Josua erschienen und hat Josua gesagt, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Sie hatten Angst. Es war kein einfacher Weg. Sie wussten nicht, worauf sie sich jetzt einlassen. Wer wird gegen uns sein? Und dann, wie wir letzte Woche auch gesehen haben, die ganze Nacht hindurch, 8-9 Stunden durchmarschiert. Und dann mussten sie dann auch gleich gegen den Feind kämpfen. Sie waren müde. Angst und müde. Das ist jetzt kein Urlaub. Das ist jetzt kein einfacher Weg. Schau das Leben von Jesus an. Er sagte, ich habe nicht mal eine Höhle, wie die Füchse haben, wo sie sich zu Hause nennen. Ich habe nicht mal das. Aber er tat den Willen seines Vaters. Schau dir das Leben von den Aposteln an. Friede, Freude, Eierkuchen. Leben im Saus und Braus. Geld und Anerkennung. Nein. Lies mal in den Briefen, was Paulus schreibt über sein Leben. Schiffbruch, also Leiden, Kerker, alles mögliche. Wir haben das nicht erlebt. Das muss nicht jeder erleben. Aber die Botschaft von Jesus ist nicht die Botschaft, die sagt, komm zu Jesus und alles wird einfach sein. Das ist ein falsches Evangelium. Nimm Jesus in deinem Leben an und dein Leben wird wunderschön sein. Gesund wirst du sein immer, reich wirst du sein. Falsch, das stimmt nicht. Schau Jesus an, schau das die Aposteln an. Überlegst dir, das findest du nicht in der Schrift. Findest eine ganz andere Sache. Jesus sagt, du sollst Schätze im Himmel sammeln. Dort wird's nicht rosten. Dort wird's nicht vergehen. Wir leben für die Ewigkeit. Dazu ist trotzdem das Leben auf Erden ein Leben in der Fülle des Herrn. Es ist kein schlechtes Leben. Es ist ein Leben, das von den Geist die Frucht des Geistes dann eben auch gesegnet ist. Die Israeliter hatten Angst und trotzdem waren sie bereit, Josua zu folgen. Sie waren eigentlich auch schlecht gelaunt, weil Vers 18, die ganze Gemeinde murrten gegen die Obersten. Die Obersten haben diesen Fehler gemacht, sie haben mit Gibeon Frieden geschlossen. Und schauen, jetzt müssen wir Gibeon verteidigen. Also eigentlich waren sie auch schlecht gelaunt. Aber sie sind hingegangen und dann hat Gott für Israel gekämpft und dann siehst du, was da steht im Vers 21. Niemand regte seine Zunge gegen die Söhne Israels. Ab diesem Zeitpunkt, wo sie gesehen haben, Gott ist mit uns, er segnet das, da wussten sie, okay, es gibt keinen Grund jetzt schlecht gelaunt zu sein. Der harte Weg ist hart, aber es ist der gute Weg, es ist der Weg Gottes. Der schmale Weg verlangt unseren aktiven Glauben, da unsere Verantwortung eine reale Verantwortung ist. Gott ist groß, das ist klar. Er ist mächtig, das ist klar. Er ist souverän, das ist klar. In seiner souveränen Weisheit hat er beschlossen, dass wir uns für ihn entscheiden müssen. Dass wir uns unser aktiven Glauben einsetzen müssen, um ihm zu dienen. Eine teuflische Denkweise sagt, du musst einfach passiv sein, Gott macht alles. Leg dich zurück und Gott wird schon alles tun, was du brauchst. Warte einfach, Gott tut es. Aber das widerspricht alles, was Gott uns gibt. Das widerspricht sogar die Naturgesetze, die Gott geschaffen hat. Was muss der Mensch machen, um eine gute Ernte zu kriegen im Herbst? Einfach in seinem Haus am Bauernhof sich zurücklehnen, sagen, Herr, danke, dass ich diesen Bauernhof haben darf, dass ich so viele wunderbare große Felder haben darf, so viele Kühe haben kann, die Sie würden viel Milch produzieren und dass ich mich zurücklehnen darf und das wird sich alles von alleine wunderbar erledigen. Funktioniert das so am Bauernhof? Überhaupt nicht. Funktioniert das auch so, wenn es um Erziehung geht? Unsere Kinder, zwei Eltern, ja danke, dass du uns diese Kinder gegeben hast. Wir dürfen uns zurücklehnen. Wir dürfen einfach zuschauen, die wachsen auf, die werden klug, die werden weise, Schule brauchen sie nicht, Erziehung brauchen sie nicht, die werden uns einfach ehrenvoll begegnen, alles wird wunderbar funktionieren. Danke Herr, ich darf einfach zuschauen. Das funktioniert nicht. Rede mit den Lehrern, die sagen ständig, es wäre schön, wenn die Eltern ein bisschen mehr Erziehung ausüben würden. Wir können nicht in der Schule die ganze Erziehung machen. Wie ist es dann eben auch, wenn es um unser geistliches Leben geht? Steht da im Wort, hört das Wort und tut nichts. Nein, es steht, sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Römer 6, liest Römer 6 durch, wie oft da steht, gebt euch hin, gehorcht, hingeben, folgt, gebt oder stellt euer Glieder dem Herrn zur Verfügung. Tut, was der Herr möchte. Es ist Gottes Erwartung, dass wir unser Teil tun. Ein paar Beispiele aus dem christlichen Leben. Wir haben mal eine Bibel. Wir nehmen unsere Bibel, machen es zu und beten. Es ist gut zu beten. Herr, möchte mehr von deinem Wort wissen. Herr, ich will von deinem Wort verwandelt werden. Herr, verwende du dein Wort in meinem Leben. Ich warte. Nütze dein Wort in mir, Herr. Bitte. Ich warte. Bitte, Herr. Herr. Was ist da los? Was ist hier das Problem? Nicht genug gebetet, oder? Okay, Herr, jetzt bete ich noch ernster. Jetzt werde ich auch fasten. Herr, bitte gib mir mehr aus deinem Wort. Was ist das Problem hier? Der Herr wird keine Stimme vom Himmel geben und sagen, Stan, sehr gerne, aber du musst es aufmachen. Du musst es lesen. Du musst nachdenken. Du musst dich damit auseinandersetzen. Du hast eine wichtige Verantwortung. Das ist genauso wie in den anderen Bereichen. Es steht, sei nicht nur Hörer, sondern ein Täter. Es sagt, wir sollen das Wort, lies Psalm 119. Es ist der längste Psalm im Ganzen, an allen Psalmen. Und es dreht sich von A bis Z in allen Bereichen um das Wort Gottes. Wie herrlich das ist. Aber das, du kannst es nicht wie ein, es wird nicht durch, ja, wie heißt es? Osmosis ist Englisch, aber wo, es wird nicht einsickern. Du musst aufmachen und denken und lesen und dann dich das unterordnen. Im Glauben. Und was ist mit der Bibel, der Christ, der in seiner Bibel liest und merkt, dass er arbeiten gehen soll, eine gescheite Arbeit haben soll. Dann sitzt er zu Hause und betet. Und betet. Und betet. Und betet. Herr, ich will eine Arbeit haben. Ich soll das machen. Ich habe es in deiner Bibel gelesen. Ich habe aufgemacht. Ich habe es gesehen, ich bin überführt, ich soll eine Arbeit haben, du willst, dass ich mein Geld verdiene. Aber was muss er auch machen? In Österreich muss er wahrscheinlich zur AMS gehen und sagen, ich suche eine Arbeit. Er hat eine Verantwortung. Oder der Vater, der erkennt, die Bibel sagt klar und deutlich, dass die Väter, die Erziehung, für die Erziehung der Kinder hauptverantwortlich sind. Die Mütter spielen natürlich auch eine extrem wichtigere Rolle. Wichtige Rolle. Aber die Väter haben diesen Auftrag bekommen. Der Vater liest das in der Schrift, sagt, okay Herr, ich möchte das tun, aber jetzt Zeit dafür habe ich nicht. Zeit mit meinem Kind verbringen habe ich nicht. Tut mir leid, bin zu beschäftigt, musst du machen. Wie wird das funktionieren? Nein, wir müssen selbst das tun, was da steht. Aber das Schöne ist, der zweite Punkt ist, wenn wir bereit sind, im Glauben, im Gehorsam, das zu tun, was im Wort steht, dann strömt die Gnade Gottes über uns und er gibt uns die Kraft, Es ist diese Entscheidung in unserem Herzen, ich folge Herr. Israel sagte, wir folgen. Und Gott kämpfte für Israel. Das sagt er auch später in Kapitel 10. Wenn man Vers 40 liest, da steht so, schlug Josua das ganze Land, das Bergland und den Negev und die Schäffela und die Abhänge samt allen ihren Königen. Und dann in Vers 42, und Josua eroberte all diese Könige samt ihrem Land auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Willst du, dass Gott in deinem Leben aktiv ist, dann musst du aktiv das Wort Gottes in deinem Leben einsetzen. Und er wird durch diese wunderbare Wort, durch diese Wahrheit, er wird da wirken und das tun, was du nicht tun kannst. Der schmale Weg führt zum Leben, da auf diesen Weg der Herr selbst für uns wirkt. Er kämpft für uns. Und jetzt reden wir nicht von, dass wir heute mit Schwertern oder irgendwas kämpfen. Wie wir schon lange vorher gesagt, Josua ist ein Beispiel für das christliche Leben, dass wir die Verheißungen Gottes einnehmen können. Schauen wir ein paar Bibelverse an, wo das ganz klar steht, dass Gott sein Teil tut, aber wir haben die Verantwortung, im Glauben und Gehorsam das wirklich in Anspruch zu nehmen. Paulus schreibt in Kolosser 1, 28 und 29, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Okay, das war die Aufgabe, die Paulus hatte. Das ist, was wir auch in dieser Gemeinde tun. Nicht nur in der Predigt, sondern in unserer Gemeinschaftszeit, in die Zeit, wo wir Bibelstudium miteinander machen, entweder privat oder als Gemeindebibelstunde. Das ist, was wir auch machen. Aber wie funktioniert das dann? Paulus schreibt, dafür arbeite und ringe ich. So, was hat Paulus gemacht? Zurückgelehnt, passiv, einfach gebetet. Hoffentlich, Herr, tust du was in deiner Gemeinde? Nein, er arbeitete und hat gerungen dafür. Aber gemäß, okay, ich lese nochmal, dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. So die Frage, wer hat es getan? Gott oder Paulus? Falsche Frage. Die Antwort auf diese Frage wäre ja. Paulus war gehorsam im Glauben, Gott wirkte durch ihn. Wenn Paulus nicht gehorsam und Glauben gewesen wäre, dann hätte Gott auch durch ihn nicht gewirkt. Gott, deswegen steht es nicht, macht sie gläubig, sondern macht sie zu Jünger, Nachfolger, dass wir Jesus nachfolgen und ihm dienen. 1. Korinther 15, 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. So, wer hat's getan? Wer hat mehr gearbeitet als alle anderen? Wer hat sich mehr hingegeben? Paulus will sich hier nicht rühmen. Er sagt einfach, es ist die Gnade Gottes in mir. Aber ich war nicht passiv. Ich habe aktiv das in Anspruch genommen. 1. Korinther 3, Vers 6. Ganz klar, wir haben hier das Bild von einem Bauern. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus. Ja, und Apollos hat begossen. Aber was hat irgendwie Frucht hervorgebracht? Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Hätte es Gedeihen gegeben ohne Pflanzen und Gießen? Nein, das ist unsere Verantwortung. Aber wer segnet unser Glaubensgehorsam? Wer hält sein Wort ein? Der Herr Jesus selbst. Er gibt das Gedeihen. So, liebe Geschwister, den schmalen Weg ist hart und schwer, aber damit ist die Kraft Gottes verbunden. Geh den Weg. Geh mit dem Herrn. Es wird steil sein. Es wird manchmal Herausforderungen geben. Vielleicht sogar auf beide Seiten ein Abgrund und man merkt, wie gefährlich das sein kann. Aber der Herr gibt dir Kraft und Sicherheit auf diesem Weg. Folge den Herrn nach. Glaubensgehorsam führt zur Fülle des Lebens. So, wie ist es mit dir persönlich heute? Kannst du in deinem Herzen ohne Zweifel sagen und wissen, ich bin auf den schmalen Weg mit Jesus. Jetzt, damit meine ich nicht, dass alles in deinem Leben geregelt ist, sondern du vertraust dem Herrn und du folgst ihm nach und du lässt zu, dass er dich anspricht und dass er dich verändert. Oder gibt es vielleicht in deinem Herzen dieser weltliche Gedanke immer noch? Es gibt viele Wege. Ich weiß noch nicht, ob Jesus der Einzige ist. Und dann kennst du Jesus nicht. Und dann bist du auf dem breiten Weg. Es gibt nicht viele Wege. Es gibt nur einer, der für deine Sünden gestorben ist. Er heißt Jesus. Lass uns durch seine Gnade diese Botschaft persönlich stark annehmen. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus persönlich noch nicht, verstehe etwas. Jesus sagt einfach, glaube. Er sagt, nimm mich an. Verlass dich auf mich. Ich hab dich lieb. Es ist keine so Wissenschaft, es ist einfach eine Entscheidung. Und du sagst, ich höre auf, meinen Weg zu gehen, meine Einwände zu haben. Ich fange an, Jesus und nur Jesus mit meinem Leben zu vertrauen. Er ist alles, was ich brauche. Und ich weiß, wenn ich ihm mein Leben anvertraue, dann wird er auch das tun, was er versprochen hat. Er ist treu. Und wenn du Jesus kennst, leg dich nicht zurück und sei passiv und meine, Gott wird alles tun für dich. Steh auf und folge Jesus im Glaubensgehorsam nach. Zunehmend mehr und mehr. Ob du jung oder alt oder was auch immer. Der Herr ist treu. Lass uns beten miteinander. Vater, wir danken